Es ist erstaunlich häufig Menschen, die lange, lange, lange mit Schmerzen sich quälen und auch Rückenschmerzen gehören dazu. Da gibt es doch oft einen traumatischen Hintergrund auch.
Letztendlich heißt es, also nach so einem Ereignis, man muss wieder in die Balance kommen, in die Homöostase, in die Gesundheit. Also Gesundheit ist ja soziales, psychisches Wohlbefinden. Da muss man hinkommen und dann kann man auch mit Schäden gut weiterleben.
Vielleicht kennst du das ja auch. Dieses dumpfe Ziehen im unteren Rücken nach einem langen Tag am Schreibtisch. Oder der stechende Schmerz beim Aufstehen. Vielleicht auch der verspannte Nacken, der bis in den Kopf ausstrahlt. Kommt dir bekannt vor? Unser Rücken ist ja grundsätzlich stark. Er trägt uns durchs Leben und hält uns aufrecht. Doch manchmal macht er uns eben auch unmissverständlich klar, so geht's nicht weiter. Rückenschmerzen gehören zu den häufigsten Beschwerden überhaupt. Oft verschwinden sie ja auch nach einiger Zeit wieder. Aber was, wenn keine eindeutige Ursache gefunden wird, wenn der Schmerz ein Eigenleben entwickelt oder einfach eben auch viel tiefer sitzt als nur im Gewebe? Und genau da setzt unser heutiges Thema an. Herzlich willkommen bei Diagnose Kopfsache, dem Podcast aus dem TWW. Rückenschmerz ist nicht gleich Rückenschmerz. Er kann mit dem Körper zu tun haben, aber auch mit der Seele. Manchmal steckt nicht die Bandscheibe dahinter, sondern der Druck des Lebens. Und manchmal braucht es eine Behandlung, die einfach mehr sieht als nur die Symptome. Darüber spreche ich heute mit zwei Expertinnen. Zu Gast ist Dr. Annette Kahl, Fachärztin für physikalische und rehabilitative Medizin sowie spezielle Schmerztherapie. Sie kommt vom Rückenzentrum am Markgrafenpark in Berlin und kennt die körperlichen Ursachen und Behandlungswege genau. Außerdem begrüße ich Birgit Jähnchen van der Hooft, Chefärztin der Psychosomatik in den Kliniken im TWW in Berlin. Und sie erklärt, warum Rückenschmerzen manchmal genau dann auftreten, wenn die Seele unter Druck steht. Gemeinsam werfen wir einen Blick auf den Rückenschmerz aus medizinischer und aus psychosomatischer Perspektive. Ich bin Claudia Noack, verantwortlich für die Unternehmenskommunikation im TWW. Und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ja, herzlich willkommen, Frau Dr. Annette Kahl. Liebe Birgit, auch willkommen im Podcast-Studio. Ich freue mich sehr, dass ihr beide heute hier seid, um mit mir über das Thema Rückenschmerzen zu sprechen.
Ja, hallo.
Ja, hallo.
Rückenleiden, Rückenschmerzen werden ja mittlerweile schon als Volkskrankheit betitelt. Und ich habe in meiner Recherche vorab gelesen, dass über 80% der Menschen in Deutschland mindestens einmal im Jahr an wirklich Rückenschmerzen leiden und sich ungefähr 20 bis 24% der gesetzlich Versicherten, das war eine Studie der gesetzlichen Krankenkassen, auch deswegen krankschreiben lassen. Also eine erschreckend hohe Zahl, finde ich. Und deswegen starte ich mal mit der Frage, wo ordnen Sie Rückenschmerzen oder auch eigentlich erstmal vielleicht Schmerzen generell ein?
Hm. Ja. Das ist eine spannende Frage, gell? Wir hatten uns auch im Vorfeld darüber ausgetauscht.
Ja, vielleicht. Das ist sehr spannend, weil man muss einfach sagen, also Schmerz, wenn wir sagen Rückenschmerz, ist ja ein Schmerz. Und Schmerz ist ein Erleben, was im Kopf produziert wird. Und mit vielen verschiedenen Regionen im Kopf verbunden ist. Da sind die Emotionen, da sind die körperlichen, die sensorischen Regionen im Gehirn, da ist die, die Planung mit im Spiel. Und das sind Regionen, die immer beteiligt sind bei jeder Form von Schmerz.
Also gar nicht isoliert betrachtet, sondern immer im Zusammenhang.
Genau. Und das Interessante daran ist, dass man auf der einen Seite sagen muss, ein Schmerz ist ein Schmerz. Mhm. Und jetzt gibt es unterschiedliche Trigger, warum dieser Schmerz, dieses Erleben im Kopf, angetriggert wird und ausgelöst wird. Und sicher ist dann auch die eine oder andere Region im Gehirn mehr aktiv oder weniger aktiv. Aber es ist immer eine Beteiligung aller Regionen. Das heißt, es ist immer eine Beteiligung der körperlichen, sensorischen Region und eine Beteiligung der emotionalen und der Planungsregion und der Region, die für das Vegetativum zuständig ist, und aber in unterschiedlicher Gewichtung. Und das müssen wir im Hinterkopf haben, dass nicht der Schmerz dort, wo er empfunden wird an dem Ort, auch wirklich die Ursache liegt. Und das zu differenzieren, ist eine große Aufgabe.
Das macht es dann manchmal auch schwierig in der Diagnostik. Und für die Patienten auch schwer nachvollziehbar.
Kann ich mir vorstellen.
Aber wir saßen so im Auto und hatten noch mal kurz überlegt, gibt es denn eigentlich überhaupt einen Unterschied zwischen körperlichem Schmerz und psychischem Schmerz? Wir haben festgestellt, es gibt eigentlich nur psychosomatischen Schmerz. Gibt eigentlich, also jeder, oder anders gesagt, jeder Schmerz ist im Grunde psychosomatisch, weil immer alle Regionen mit betroffen sind im Gehirn und die Verarbeitung, die psychische Verarbeitung immer eine große Rolle spielt dabei.
Ja, und wir können ja sagen somatopsychisch.
Ja.
Oder psychosomatisch. Aber es ist immer alles mit beteiligt. Und denke, so im Alltagsgeschäft heißt es dann manchmal, ja, ich habe ja wirklich einen Grund für meinen Rückenschmerz. Ich habe den Gleitwirbel oder...
Ich habe die Diagnose schon.
Ich habe die Diagnose. Ja. Ich weiß, woher er kommt. Und wenn ich das nicht weiß, naja, dann ist es ja leicht, vielleicht psychisch irgendwas Unklares. Und das ist unserer Ansicht nach und der modernen Wissenschaft nach, ist das eigentlich ein sehr unzulängliches Verständnis von Schmerz.
Das Thema hatten wir ja auch schon ab und zu in vorangegangenen Folgen. Birgit, wir haben ja auch schon mehrere Folgen zusammen in dieser Podcast-Reihe aufgenommen. Ich erinnere mich auch an das Thema Kopfschmerz oder als wir auf psychosomatische Schmerzen allgemein eingegangen sind, dass immer die Abwesenheit einer sofortigen, eindeutigen Diagnose den PatientInnen auch immer so ein bisschen Probleme bereitet. Ne? Weil, oh, jetzt geht die Psychoschiene los. Ja, aber letztlich... Wie häufig müssen denn Rückenschmerzen, ich würde jetzt bei der Region Rücken mal bleiben, auftreten, damit Sie als Medizinerinnen diese als chronische Rückenschmerzen einordnen?
Das ist auch witzig, da haben wir uns auch gerade noch mal im Auto unterhalten. Also grundsätzlich, wenn man sozusagen nach der Diagnostik geht, nach den Leitlinien, dann ist es nach 3 Monaten, wenn der Schmerz nach 3 Monaten noch nicht verschwunden ist und eigentlich die ganze Zeit immer natürlich schon fluktuierend, aber grundsätzlich eigentlich immer da ist, dann nennt man es chronischen Rückenschmerz. Und wir haben gerade im Auto festgestellt, dass die Chronifizierung aber früher beginnt, weil es gibt Studien, die einfach nachweisen, das hatten Sie so schön erklärt.
Ja, es ist so, dass es wir können uns chronisch angucken unter einer zeitlichen Linie, ne? Also die 6 Wochen. Ja, die Krankenkassen schicken ja schon manchmal nach 4 Wochen. Ja, das kommt ganz drauf an, wer aus welchen Gründen auf die Zeitlinie schaut. Und wir wissen ja auch, dass je länger so ein Rückenschmerz dauert, jetzt von der Zeitlinie, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Rückkehr zur Arbeit schwieriger wird oder nicht mehr stattfindet. Das ist die zeitliche Schiene. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wesentlich, auf die qualitative Schiene zu gucken. Weil wir wissen, dass sich, wenn ein Schmerz oder eine, ich sag jetzt mal, Nozizeption oder so ein Trigger für dieses Schmerzerleben ereignet, dann kann das über relativ kurze Zeit oder auch längere Zeit richtig was im Körper verändern. Das heißt, die Transmitter, die zum Triggern dieser Wahrnehmung notwendig sind, die werden vermehrt gebildet. Es können sich Nervenendigungen vermehrt bilden. Es können die Verschaltungen im Gehirn und auch im Rückenmark sich vermehren. Das heißt also, es kann richtig zu einer organischen Veränderung kommen. Mhm. Und das ist eigentlich der Chronifizierungsaspekt, den wir gerne anwenden, um die Qualität der Geschichte deutlicher zu machen.
Vielleicht die Folge davon ist ja, dass die Schmerzschwelle sinkt. Mhm. Das heißt, ich nehme früher Schmerz wahr, auch wenn der Trigger oder der Reiz vielleicht weniger wird. Und das wäre sozusagen der Teil der Chronifizierung, mhm, der auf körperlichen Ebenen dazu führt, dass ich tatsächlich mehr Schmerz wahrnehme. Mhm. Weswegen auch da das sinnvoll ist, manchmal Medikamente zu geben, die die Schmerzschwelle runtersetzen, mhm, um mich sozusagen wieder zu entwöhnen.
Und das kann natürlich je nach Individuum unterschiedliche Zeiträume auch in Anspruch nehmen. Also deswegen denke ich, gehen wir auch weg von diesen entweder 6 Wochen oder 3 Monaten.
Genau. Ja, da gibt es durchaus interessante Studien dazu, dass sozusagen schon in der akuten Situation, wo etwas passiert, eine ja sozusagen körperliche Änderung angelegt ist. Das, ich denke, das hängt auch oft damit zusammen, wie sehr emotionale Aspekte eine Rolle spielen in dieser Situation. Ja, denken wir an Unfälle oder das, was ich erzählt habe von der Studie vorhin, nicht? Das ist eine Studie mit Studenten, die ein Druckmesser hier am Ellbogen aufgedrückt haben und gesagt haben, jetzt sag mal, wann kommt der Schmerz? 8 von 10, wann ist der? Und dann zeigte das an, wie stark dieser Druck ist. Und je häufiger man das machte, desto weniger stark musste der Druck sein, um 8 von 10 zu erleben. Und dann hat man das ganze Experiment nach einem Tag nochmal wiederholt oder nach einem halben Tag. Und dann waren schon die Ausgangswerte viel, viel niedriger. Und es gab dann Leute, die schon bei der Berührung gesagt haben, oh, 8 von 10. Mhm. Ja, also da sind sicherlich schon qualitative Veränderungen hinterlegt. Und es kommt sicherlich darauf an, wie jemand, der dieses erlebt hat, auf was das im Gehirn stößt.
Ja, wie die emotionale Zustände gerade sind. Unter Stress nehmen wir das nämlich auch schneller wahr. Mhm. Also das merken wir ja auch, dass wir manchmal Schmerzen gar nicht wahrnehmen. Und sobald irgendwie was in unserer Umgebung passiert oder auch in der Beziehung oder in sozialen Gefüge, plötzlich spüren wir den wieder. Also da scheint etwas in unserem Gehirn die Schmerzschwelle zu erniedrigen, was eben auch mit Stress zu tun hat oder mit Belastung oder mit seelischen, psychischen Faktoren.
Wenn Patientinnen zu euch in die psychosomatische Klinik kommen oder eben auch zu Ihnen ins Schmerzzentrum, machen Sie bei der Diagnostik erstmal so einen Unterschied zwischen spezifischen oder nicht spezifischen Rückenschmerzen? Ich meine, Sie haben am Anfang ja auch gesagt, es ist alles so psychosomatisch. Trotzdem will ich die Frage nochmal stellen. Und wie oft bleibt denn die Ursache von Rückenschmerzen auch unklar? Erstmal.
Dazu müsste man klären, was du unter spezifisch und nicht spezifisch verstehst. Ich glaube, es ist so die Vorstellung der Patienten, dass es quasi einen Rückenschmerz gibt, zum Beispiel der vom Bandscheibenvorfall, und der ist dann ganz spezifisch und dann habe ich es da und da. Oder ja. Lumbago oder das Iliosakralgelenk ist ja auch oft
betroffen. Das ist ja sehr
betroffen.
Genau, das höre ich auch.
Also dass
auch
es so eine bestimmte Region ist und dass man die dann bestimmt behandeln muss.
Naja, es gibt ja die Leitlinien und Patienten wissen nicht immer diese Leitlinien, aber es gibt da ja auch Patientenausdrücke und das sind ja so diese Worte, mit denen oft gearbeitet wird. Oh, ist ein spezifischer Schmerz oder ein unspezifischer, nicht spezifischer.
Habe ich schon mal gegoogelt zum Beispiel.
Ja.
Aber wir können zum Beispiel mal sagen, kenne ich aus persönlicher Erfahrung, mir tut eigentlich permanent der untere Rücken weh und sitze ich auch viel und ich merke das einfach, es ist der untere Rücken.
Also das muss man einfach wirklich sagen. Spezifisch heißt, laut Leitlinie, spezifisch heißt, ich habe einen Trigger, eine Ursache für dieses Schmerzerleben, was ich bildgebend, was ich sehr konkret auf eine Geschichte zurückführen kann.
Ja.
Auf ein gebrochenes Bein, auf einen Bandscheibenvorfall, auf so. Und
das wäre jetzt für mich spezifisch.
Das genau. ist, das ja, ist das auch ist laut auch, Leitlinie ja, ja. spezifisch. Mhm. Jetzt gibt es ein Problem dabei. Das hängt ab davon, wie versiert die Ärzte und wie die Ärzte drauf gucken. Weil spezifisch heißt ja, ich sehe einen essentiellen Trigger für dieses Schmerzerleben. Mhm. Und bei dieser Leitlinie gab es spezifischer Rückenschmerz, gab es mein Chef aus Kremm-Sommerfeld, ja, Manualmediziner, der gesagt hat, ja, auch ein Triggerpunkt, das heißt ein Verspannungspunkt in der Muskulatur, den wir ja überhaupt nicht auf irgendeinem Bild sehen, ist spezifisch. Mhm. Weil ich kann den tasten, ich kann da drauf drücken und ich kann sozusagen die Beschwerden des Patienten auslösen, provozieren.
Ja.
Ja, und das ist dann so mit da reingekommen und dann muss man dann sagen, okay, wenn jemand mit dem MRT guckt, dann ist für den
der Bandscheibenvorfall das spezifisch. Vielleicht es gibt ja Dinge, die wir auch wirklich ausschließen müssen. Es gibt ja tatsächlich Dinge, wo wir gucken müssen, das ist aber der kleinste Bruchteil. Mhm. Liegt eine Tumorerkrankung ja. vor? Liegt eine Osteoporose vor? Mhm. Liegt irgendwie eine alte Verletzung vor, die blöd verheilt ist und ständig quer liegt? Also es gibt ja verschiedene Erkrankungen, die wir wirklich ausschließen müssen und das tun wir natürlich.
Das ist auch nicht das, worüber genau. wir hier heute
genau. reden. Ja, aber das muss man, glaube ich,
das muss
immer
man am,
ja,
genau, das
sagen,
muss man am Anfang
wir
wirklich,
wirklich dahin gucken.
Auch bei ja. dem, der kommt ja. und sagt, es ist nie was gefunden worden, schauen ja. wir nochmal die Befunde durch und schauen, ist wirklich alles ausgeschlossen. Und dann ist es bei diesen spezifischen Schmerzen, die haben natürlich zur Folge, dass wenn jemand mit einem unteren Rückenschmerz kommt, dass wir die Physiotherapie darauf ausrichten. Da werden Sie nachher noch was zur Funktion sagen, was ja bei der bei Ihrer Fachrichtung ganz besonders wichtig ist. Nur das Umgekehrte ist, viele, also wenn man bei allen Leuten ein MRT macht, dann haben sehr, sehr viele einen Bandscheibenvorfall, aber keine Schmerzen. Genauso mit dem Knie. Mhm. Da ist es genau das gleiche Phänomen. Das heißt, nicht jeder Bandscheibenvorfall löst Schmerz aus. Mhm. Und auch das hängt eben ab von einem Zusammenspiel von vielen Faktoren. Und das macht es dann manchmal so schwer, dass der Patient kommt und sagt, ich habe doch einen Bandscheibenvorfall und das ist der Grund und es müsste doch jetzt schon längst weg sein. Oder auch Bandscheibenvorfälle reorganisieren sich innerhalb von 2 Monaten. Also die sind dann, dann ist das alles, das Gewebe hat sich wieder reorganisiert. Mhm. Da ist unser Körper echt genial drin. Und trotzdem ist es für den Patienten das Gefühl, ich hatte vor einem Jahr einen Bandscheibenvorfall und immer noch Rückenschmerzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es in der Zwischenzeit eine muskuläre Geschichte ist, ist sehr hoch.
Mhm. Ja, und dann muss man auch sagen, es ist ja die Frage, warum kommt denn ein Bandscheibenvorfall? Regnet der vom Himmel?
Das ist auch die Frage.
Ja, wir können wahrscheinlich über Bandscheibenvorfälle auch nochmal eine eigene Folge machen. Das ist ja auch etwas, was sehr, sehr viele Menschen betrifft und beschäftigt und ja auch nicht ungefährlich ist, wenn man es unbehandelt lässt.
Wenn der akut ist, ist das auch wirklich...
Ja. Ja. Und das sind diese wirklich spezifischen und akuten Dinge, die wir immer ausschließen, einfach auch um eine Gefährdung zu verhindern oder abzufedern. Ja. Man muss ja sagen, ein Schmerzerleben ist ein Bedrohungserleben.
Mhm. Kann man so sagen.
Und das ist ja sehr, sehr sinnvoll, dass wir das haben.
Die Angst zum Beispiel auch, ne?
Ja, das hängt ganz eng zusammen. Mhm. Also dieser Punkt oder dieser Ort im Gehirn, der für die Angst zuständig ist, die Amygdala, diese Region.
Mandelkern.
Ja. Die ist immer beim Schmerzerleben dabei. Mhm. Das hängt ganz eng zusammen. Mhm. Und das ist ja sehr sinnvoll. Und da wird viel drüber auch nachgedacht, inwieweit Funktionen möglicherweise aufgrund der dysbalancierten Funktion auch schon ein Schmerzerleben machen können. Mhm. Weil viele Schmerzerleben, die wir haben, sind ja gar nicht in Verbindung mit wirklich das, was richtig kaputt ist im Körper.
Was ist eine dysbalancierte Funktion?
Dankeschön.
Na, ich habe gerade so überlegt, ob ich es erklären könnte. Dass ich es ist auch meine Frage, aber ich war so drin jetzt gerade in Ihren Ausführungen.
Also das heißt, nehme ich mal ein Beispiel. Ich sitze an einem Fließband und habe eine monotone Tätigkeit und mache immer eins. Achte dann nur noch auf meinen Schultergürtel und werde total verspannt und der Rest ist unterspannt. Also es gibt dann ein Missverhältnis von Spannungszuständen im Körper. Ach, da kann man alle möglichen kriegen. Der untere Rückenschmerz, ja, ist ja ganz häufig. Und das hängt ganz oft damit zusammen, dass wir ins Hohlkreuz kippen. Mhm.
Und dass die Bauchmuskulatur eigentlich zu schlaff ist.
Und da ist die Bauchmuskulatur und der Beckenboden zu schlaff. Mhm. Ja?
Das nehme ich mal mit.
Ja, und es geht dann nicht darum, da zu powern und das anzuspannen, sondern wirklich die Muskeln, die arbeiten synergistisch. Mhm. Wir haben 650 Muskeln im Körper und diese 650 Muskeln, also manche sagen 652, kommt ein bisschen drauf an, ne? Die müssen miteinander reden und die müssen sich absprechen, wann, wer, wie viel macht und was jetzt Ziel des Tuns ist. Mhm. Ja? Und diese Synergie, diese Absprache, dieses Teamwork der Muskulatur, die geht bei uns in unserem Leben oftmals verloren. Das ist eigentlich ganz normal, dass es verloren geht. Weil wir arbeiten einseitig, wir sind asymmetrisch. Ne? Eine Seite schreibt, die andere hält fest. Wir sitzen viel, dann schlafft das ganze untere Lendenwirbelsäulenbereich schlafft ab und oben hängen wir dann fest und haben all unsere Anspannung und auch Achtsamkeit hier oben, dann kommt auch die Spannung hierhin.
Ich komme da später auch nochmal dazu, wenn es auch nochmal darum geht, wie kann ich gegensteuern, das geht ja jetzt so ein bisschen in die Richtung. Aber wenn man jetzt mal sagt, okay, unspezifische Rückenschmerzen. Mhm. Es ist auf dem MRT, CT, es ist nichts, auf dem Röntgen, es ist nichts zu sehen, es ist kein Bruch, es ist kein Bandscheibenvorfall. Wo hört denn dann so, also für mich ist es so die klassische Orthopädie als Nicht-Fachfrau, gibt es denn so Schmerztypen oder eben diese unspezifischen Rückenschmerzen, bei denen besonders häufig so seelische, psychosomatische Ursachen zugrunde liegen? Oder wie oft kommt das eigentlich vor? Kann man es überhaupt so betiteln? Sind es die meisten, die unspezifisch sind? Es klang so ein bisschen schon so an.
Also zumindest ist bei den somatoformen Schmerzstörungen der Rückenschmerz der häufigste, der so kommt. Also da als zweites kommen dann die Kopfschmerzen. Und ich glaube, das Komplizierte ist tatsächlich, selbst der spezifische Rückenschmerz kann unspezifische Elemente haben oder unspezifisch werden.
Das hatten Sie ja auch.
Weil die Verarbeitung, die emotionale Verarbeitung einfach zusammenhängt damit. Von daher, jeder, der mit einem Schmerz kommt, hat dabei auch ein emotionales Befinden.
Gerade wenn man schon so weit ist, dass man sich auch in ärztliche Behandlung begibt oder in eine Klinik.
Ich benutze das so ungern und spezifisch, weil auch das Psychische ist spezifisch.
Ja, das stimmt. Ja.
Weil wenn ich nichts Spezifisches habe, was will ich denn dann behandeln?
Ja.
Ja? Also stimmt natürlich. Lassen wir das jetzt weg.
Naja. Ja. Womit wir nochmal bei den Fachärzten werden, weil das ist mir schon auch wichtig für die Folge, weil du sagst, wie lange soll der Orthopäde sich drum kümmern und ab wann sind wir zuständig?
Ja.
Also das Erste, was ich sagen möchte, ist, Orthopädie ist ein schneidendes Fach. Das vergisst man immer. In unserer Vorstellung als Patienten denken wir, die Orthopäden sind diejenigen, die Physiotherapie verschreiben und die den Körper sich angucken. Und das ist aber eigentlich das, was Frau Karl sozusagen, die guckt eher die Funktion an. Und der Orthopäde ist ganz wichtig, um zu entscheiden und mit mir zu gucken, ist das ein Schmerz, der ausgelöst wird durch eine Nervenschädigung, die wir weg machen müssen, also die wir ausräumen müssen. Und da hat man 3 Monate für Zeit. Also wenn ich man kann auch eine relative OP-Indikation haben, aber es gibt ganz klare OP-Indikationen, wenn ich Ausfälle habe. Dann ist die Nervenschädigung vorprogrammiert, wenn der Bandscheibenvorfall zu lange da drauf drückt. Und dann muss innerhalb von 3 Monaten muss der Orthopäde oder der Neurochirurg oder der Neurologe, auch die sind die guten Fachärzte dafür, weil es eigentlich eine Nervenschädigung ist, muss das mit dem Patienten entscheiden und schauen, ob man konservativ, nennt man das, über Physiotherapie, über Entlastung von der Bandscheibe, über die inneren kleinen Muskeln aufbauen, die die Wirbelsäule wieder auseinanderziehen, ob man darüber die Bandscheibe entlasten kann oder den Nerv oder eben nicht. Und das ist wichtig, dass da geguckt wird. Deswegen würde ich uns gar nicht so sehr in Konkurrenz setzen, sondern eher in Ergänzung. Jeder guckt auf was anderes und dann, wenn es chronisch wird und wenn ich anfange, also schwierig ist ja auch der Medikamentengebrauch, dass dann verzweifelte Ärzte viele Medikamente ausprobieren natürlich, weil sie helfen wollen. Aber das Medikament macht ja nur den Schmerz weg, aber heilt die Struktur nicht.
Birgit, du hast mir eine gute Brücke gebaut, indem du auch nochmal gesagt hast, wann gehe ich denn auch erstmal zum Orthopäden und wann ist das richtig und was macht er? Ich wollte nämlich Frau Dr. Kahl auch mal fragen. Sie sind ja Fachärztin für physikalische und rehabilitative Medizin. Ich gestehe, dass ich erst in Recherche auf dieses Interview diese Facharztrichtung kennengelernt habe. Und ich würde Sie doch mal bitten, kurz mir und den Zuhörerinnen zu erklären, was das Fachgebiet umfasst. Ich kann mir vorstellen, dass das doch einige nicht wissen.
Ja, das ist wirklich so, dass es selbst die Kolleginnen und Kollegen nicht wissen.
Umso besser, dass wir das jetzt hier ansprechen.
Es ist ein sehr breit gefächertes Fach, was auf die funktionelle Seite des Menschen guckt. Wir schauen, wie geht der Mensch mit sich in seiner Situation, so wie sie im Moment ist, um und wo können wir ihn da unterstützen. Und das ist ganz, ganz breit gefächert. Das fängt an in der Frührehabilitation, das mit den Wachstationen, Betten, Intensivstationen. Da fängt das an, schwerst Mehrfachbehinderte, posttraumatisch, aber eben auch onkologisch. Die ganze rehabilitative Bandbreite, also auch neurologisch, orthopädisch, alles das fällt eigentlich in unser Fachgebiet rein, auch kardiologisch, Lungenprobleme. In Deutschland ist es sehr spezifisch, dass wir ein sehr, 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 sehr kleines Fach geblieben sind. Das hängt an vielen, ja, innerärztlichen berufspolitischen Diskussion. Und letztendlich ist dieser dieses Fachgebiet erst relevant oder anerkannt worden, nachdem die Mauer gefallen ist. Und in der DDR gab es den Facharzt für Physiotherapie, der genau für diese ganzen funktionellen Dinge zuständig war. Ich weiß, in der DDR wurden zum Beispiel auch Forschungen gemacht über, was bewirkt Yoga? Wie wirkt Yoga auf den Stoffwechselprozess des Menschen? Sowas wurde dort betrachtet und da ist das hier in Deutschland bekannt geworden. Aber es gibt sehr, sehr wenig Fachärzte in dem Bereich. In anderen Ländern ist es so, dass diese Fachärzte im Prinzip für die Rehabilitation zuständig sind. In diesem breiten Fachgebiet, was ich gerade geschildert habe.
Ja, vielen Dank erstmal dafür. Birgit, du bist der Chefärztin der psychosomatischen Klinik im TWW und ich würde gerne nochmal zu der Frage kommen, wie sich generell seelischer Schmerz im Rücken äußern kann und ob ihr bei euch typische psychosomatische Auslöser für Schmerz-Rückenschmerz beobachtet. Ob es da so eine Regelmäßigkeit gibt.
Also ich glaube, da könnten wir uns auch gut ergänzen, weil das hatten wir auch in dem Podcast, wo wir über somatoforme Schmerzstörungen gesprochen haben. Es ist erstaunlich häufig Menschen, die lange, lange, lange mit Schmerzen sich quälen und auch Rückenschmerzen gehören dazu. Da gibt es doch oft einen traumatischen Hintergrund auch. Also das ist leider so, dass viele offensichtlich die Traumaverarbeitung, die ja auch zum Hyperarousal, das nennen wir, wenn das Gehirn sozusagen immer in so einer Hab-Acht-Stellung ist, dann bin ich auch körperlich in einer Hab-Acht-Stellung und dann entstehen natürlich auch Schmerzen und ich habe dann auch eine niedrigere Reizschwelle für Schmerzen. Und das erleben wir häufig, aber es gibt auch so eine akuten Situation, also Sie hatten vorher gesagt, der Bandscheibenvorfall fällt ja auch nicht vom Himmel. Also was ich zum Beispiel ganz typisch finde, ist dieses, die Angst sitzt mir im Nacken. Wir sagen es ja manchmal.
Ja, ja, dieses Wort.
Ja, also ich habe vielleicht über eine längere Zeit in einer beruflichen Situation eine schwere Belastung, die ich, also ich möchte jetzt gar nicht Mobbing-Situation sagen, aber es gibt ja auch manchmal ängstigende Situationen, wo ich merke, ich komme da nicht raus. Ja, ja, ich glaube, Leistungsdruck ist noch ein bisschen zu wenig. Ich glaube, es ist schon ein bisschen mehr. Es ist irgendeine bedrohliche Situation. Mhm. Keine Ahnung, der Betrieb wird umstrukturiert und ich bin die ganze Zeit unsicher, komme ich raus, komme ich nicht raus. Ja. Also schaffe ich das, da drin zu bleiben. Und in mir kriecht so die Angst rein, ich schlafe schlecht. Und also da könnte zum Beispiel so ein typischer Auslöser sein. Ja, also wir sagen oft die Dinge in unserem Sprachgebrauch, was es sein kann.
Naja, auch das schlägt mir auf den Magen.
Genau.
Zum Beispiel, ne?
Genau.
Ja.
Und gibt es so Warnzeichen, dass etwas psychisch nicht verarbeitet ist und sich dann im Körper zeigt?
Naja, das ist, glaube ich, dieses, wenn Leute mit so, also das ist sehr ganz häufig, das kennen Sie genauso, wenn ich so frage, wie es denen so geht oder wenn sie ihre Gefühle beschreiben sollten, dann geht das oft gar nicht. Dann begleitet mich die ganze Zeit so ein dumpfes Gefühl. Und dann ist die psychotherapeutische Arbeit, das zu differenzieren. Und das dumpfe Gefühl ist dafür da, dass ich gar nicht merke, wie sauer ich zum Beispiel auf jemand bin, weil ich den noch brauche und den ich angreifen darf. Oder wie ich enttäuscht ich von jemand bin oder wie traurig ich vielleicht bin, weil ich gelernt habe, ich darf den anderen nicht belasten. Lauter solche Dinge. Mhm. Das heißt, diese Gefühle, die sind alle so ein Ball. Mhm. Und ich merke das dann im Körper in mir. Also das ist dann so ein, ich lasse mir das dann oft beschreiben, da, wo sitzt das? Und häufig sprechen die von Knäueln oder von so einem, manchmal auch von einer dicken Kugel oder also das ist dann so eine Gemengelage von verschiedenen Gefühlen, die ich nicht mehr verarbeiten kann und die ich dann irgendwie so wegpacke und dann merke ich es nur noch so, als irgendwas drückt. Ich kann es nur nicht beschreiben. Das könnte so ein Zeichen sein, wo ich vielleicht mir mal jemand suche zum Sprechen. Was könnte denn eigentlich los sein?
Und dann wird es richtig schwierig. Weil wenn dieser Zugang, dieser emotionale Zugang zu sich so abgeblockt ist, so weggeschoben ist, dann ist es natürlich auch in der Interaktion weggeschoben. Und dann haben wir auch noch vielleicht eine Arthrose oder einen kleinen Bandscheibenvorfall oder einen Gleitwirbel. Ja, und dann ist es plötzlich ein spezifischer Schmerz. Und ich meine, diese emotionalen Dinge ranzukommen, die selbst gar nicht wahrgenommen werden dürfen.
Weil es so gefährlich ist.
Ist ja eine lange Arbeit.
Wir haben uns auch gerade erzählt, wir schicken uns immer ab und zu mal gegenseitig Patienten, oder sind schicken, aber empfehlen uns weiter.
Ja, tauschen aus.
Weil es manchmal eben auch von uns aus gesehen nochmal eine mehr körperliche und mehr stärkende Therapie notwendig ist mit der psychischen Begleitung und umgekehrt.
Ja, und umgekehrt auch, dass einfach ganz klar ist, in diesem Setting im Rückenzentrum kriegen wir schön was auf die Beine. Aber an diesem Punkt kommen wir nicht weiter und da funktioniert es nicht. Da müssten wir jetzt, glaube ich, auch noch mal sagen, was eigentlich die Unterschiede sind. Ne?
Weiß ich nicht, vielleicht kommen wir nachher noch mal auf die Therapie.
Ich komme noch mal auf die Therapie und wie mehrere Fachrichtungen zusammenarbeiten. Genau. Also bleiben Sie unbedingt dran bei dieser Folge. ich würde gerne noch mal fragen, vielleicht kann man es auch relativ kurz beantworten. Gibt es bestimmte Schmerzregionen generell im Körper, die besonders bei psychischen Belastungen reagieren? Oder ist das auch sehr individuell?
Also ich glaube, es ist wirklich individuell. Natürlich, also man kann vielleicht sagen, dadurch, dass so viele mit Rückenschmerz kommen, ist es ein Indiz dafür, dass der Rücken am meisten antwortet. Weil das einfach das Organ ist,
hält diese uns ganze. Das ist auch so aufrecht.
Genau.
Ne?
Ja.
Also,
ja. Ja, das ist ein sehr zentrales Organ, mhm, der Rücken, nicht? Mhm. Und auch eben über diese Faszien auch eng verbunden eigentlich mit Stress und Anspannung und diesen Dingen.
Es ist ein bisschen, also ich muss vielleicht ein Wort dazu sagen, warum wir vielleicht auf die Idee kommen. Es gab in der psychosomatischen Medizin, in der Theoriebildung eine Zeit, in der frühere Theoretiker, Mitscherlich und Alexander heißen die zum Beispiel, die haben tatsächlich angefangen zu überlegen, stehen bestimmte Organe für bestimmte psychische Konflikte. Mhm. Also Herz, Angst für Trennungskonflikte, Neurodermitis für Nähe-Distanz-Konflikte. Mhm. Und da kommt, glaube ich, so ein bisschen unter anderem die Idee her, dass bestimmte körperliche Reaktionen mit bestimmten psychischen Erscheinungen zu tun haben. Manchmal passt es und es ist für die Patienten irgendwie wichtig, da eine Bedeutung zu finden und das für sich so erklären zu können. Aber man darf das nicht umdrehen. Mhm. Man darf es auf gar keinen Fall umdrehen. Das ist obsolet, das so eins zu eins zu machen. Das ist vielleicht wichtig zu sagen. Es ist nicht, also man kann das nicht so eins zu eins sagen. Nur weil ich Herzschmerz habe, vielleicht Liebeskummer, das kann sein, aber muss nicht sein.
Ja. Und auch nochmal kurz, unterscheiden sich denn Schmerzverläufe bei psychosomatisch mitbedingten Schmerzen, Rückenschmerzen von Rückenschmerzen, deren Ursachen tatsächlich im Bewegungsapparat liegen, zum Beispiel durch einen Bruch, einen Unfall, oder ein Bandscheibenvorfall oder auch ein Tumor?
Ja, wenn ich einen Bandscheibenvorfall habe, der gut behandelt ist, dann habe ich danach keine Schmerzen mehr. Und wenn ich dann das psychisch auch irgendwie gut verarbeiten kann, dann sind die Schmerzen weg.
Mhm. Ja. Das kann man so sagen. Ja.
Das ist schön einfach. Das ist so,
das ist so. Ne? Und da kenne ich auch in meiner beruflichen Laufbahn jemanden, der hatte einen riesen Bandscheibenvorfall, eine Lähmung im Bein. Und die ist auch nicht ganz zurückgekommen. Und der war in einer sehr, sehr stressigen Situation. Und dann gab es gleich darauf den nächsten, einen drüber, auch wieder mit einer riesigen Lähmung im Bein. Und der hat dann irgendwie kapiert, dass er was an seinem Leben ändern muss. Hat er gemacht. Die Lähmung ist ihm geblieben. Und ich habe ihn jetzt nicht mehr im Blick, aber es ging ihm hinterher gut. Und dann war das, obwohl die Schädigung geblieben ist, hat er es einfach gelernt, gut damit umzugehen und beschwerdefrei.
Ja. Ich kenne es auch aus eigener Erfahrung. Ich hatte ja auch mal einen Halswirbelbandscheibenvorfall. Und das ist ja wirklich extrem schmerzhaft, wenn das so akut ist. Also da kann man ja gar nichts dagegen tun, dass einem die Tränen laufen, nur weil einem jemand irgendwas mit einem Schallkopf berührt oder so. Und ich kann mich gut erinnern, wie ich nach guter Physiotherapie und nach guter Bewegungstherapie und nach guter Entspannungstechnik und in einem Physiotherapieraum stand und einfach hoch und runter gehüpft bin und gesagt habe, ich kann wieder tanzen, ohne dass es weh tut. Und ich habe aber auch noch den tauben Finger, der ist mir geblieben, weil ich mich nicht operieren lassen wollte. Der ist einfach meine Erinnerung.
Mhm. Und es ist die Frage, ob der besser geworden wäre, wenn sie sich hätten operieren lassen.
Das ist ja immer die Frage nach der Operation. Ne?
Das wissen wir einfach nicht. Aber das ist wirklich, also das eine gute physiotherapeutische Behandlung, schnell.
Und letztendlich heißt es, also nach so einem Ereignis, man muss wieder in die Balance kommen, in die Homöostase, in die Gesundheit. Also Gesundheit ist ja soziales, psychisches Wohlbefinden. Da muss man hinkommen und dann kann man auch mit Schäden gut weiterleben.
Und wie das Biopsychosoziale so zusammenspielt, da muss ich jetzt doch mal ein Ereignis noch erzählen.
Yeah.
Es gibt nämlich eine Situation während dieser Behandlung, da habe ich eine Spritze gekriegt und dann lag ich in der auf einer Liege und dann kam eine medizinische Fachangestellte oder Physiotherapeutin, weiß ich jetzt nicht mehr genau, die hat mich in eine rote Decke eingewickelt. Und dieser Moment war für mich emotional so berührend, dass ich da angefangen habe zu heulen. Mhm. Und immer wenn ich irgendwie mit der Hand oder mit Stress oder wie das, oder wenn es mir nicht so gut geht, dann erinnere ich mich an diese rote Decke. Und dann kuschel ich mich in die ein und dann denke ich so, boah, du brauchst mal wieder ein bisschen Abstand oder du brauchst mal wieder ein bisschen Versorgung oder mal ein bisschen mehr an dich selber denken. Das ist für mich so ein richtig zentraler Moment. Das ist völlig verrückt gedacht, aber da merkt man, wie das so zusammenspielt.
Das ist eine ganz wichtige Geschichte, nicht? Ja. Also dass diese emotionale Verarbeitung so zentral ist und auch so eine zentrale Bedeutung hat für die Chronifizierung. Und selbst wenn etwas chronifiziert ist, dass das auch rückläufig gemacht werden kann, dass es Methoden gibt und Maßnahmen, das dauert natürlich, aber
das ist eine gute Überleitung. Denn wie sieht denn aktuell oder generell eine Behandlung aus, wenn ich dauerhafte Rückenschmerzen habe, wenn sowohl körperliche als auch psychische Faktoren eine Rolle spielen? Wie geht man dann psychotherapeutisch an den Schmerz ran, aber vielleicht auch erstmal auch diagnostisch? Da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Und was geschieht dann in der Psychosomatik zum Beispiel konkret?
Womit möchtest du anfangen?
Womit möchte ich anfangen? Vielleicht mit der Diagnostik. Man kommt zu euch in die Klinik, den Rückenschmerzen, man hat vielleicht schon viel ausprobiert.
Ja, dann würde ich anfangen.
Genau.
Das ist nämlich das wäre nämlich so, also gerne. Genau. Ja. Was passiert denn in der rehabilitativen Medizin?
Ja, also ich komme ja nun aus dem Rückenzentrum.
Ja.
Und das ist so eine Art rehabilitative Medizin, aber ich würde das sagen, es ist eine Komplexbehandlung. Ja. Und gerade mit Patienten mit chronischen Rückenschmerzen. Und wir gucken natürlich erstmal die gesamten Befunde an. Wir gucken an, was ist alles schon untersucht worden, wie ist es dem Patienten erklärt oder den Patientinnen erklärt worden, welches Krankheitsverständnis haben die selber entwickelt. Dann wird natürlich auch eine Untersuchung gemacht, und zwar medizinischerseits. Das, was wir vorhin besprochen haben, einfach zu gucken, ist wirklich alles untersucht. Es wird eine physiotherapeutische Untersuchung gemacht. Genau. Mehr also auf die Funktion, also auf die Bewegungsführung guckend, finden wir da irgendwas, was möglicherweise in Bezug steht, und dann natürlich psychologisch. Ja, gibt es da Aspekte im psychosozialen Bereich? Das kann natürlich nicht sehr tief gehen, weil dieser Kloß, da kommt man wahrscheinlich nie so richtig dran zu Anfang, aber erstmal so, diese Dinge sind da, und wenn dann entschieden wird, ja, wir können mit unserem Programm helfen, werden die dann in das Programm eingesteuert. Und dieses Programm, das sind idealerweise, sage ich jetzt, 4 Wochen. Und jeden Tag 5 Stunden.
Also kein klinischer Aufenthalt, sondern tagesklinisch.
Genau. Und in diesen 5 Stunden am Tag sind 2,5 Stunden so ungefähr Bewegung. In unserer Einrichtung recht dezidiert auf die Bewegungsführung, auf Dinge, die aus diesen Bewegungen heraus zu sehen sind, ausgerichtet.
Auch sehr alltagsbezogen teilweise.
Auch sehr alltagsbezogen.
Kisten schleppen und sowas.
Ja, auch beachten, welche Trigger gibt es, Provokationen gibt es im beruflichen Bereich. Aber auch, welche Provokationen gibt es im Verhaltensbereich. Also die, jetzt sage ich mal, diejenigen, die sich immer gerne überfordern und ständig unter Strom stehen und Druck und immer zu viel machen, bis sie im Bett liegen. Und es gibt dann halt die andere Seite, diejenigen, die sich nicht trauen, an ihre Grenze ranzugehen. Und das sind ja alles so Dinge, die man sehr schön in der Bewegungsführung sehen kann und angehen kann. Wir haben jeden Tag auch eine psychologische Einheit mit Entspannungsverfahren, Stressbewältigung. Dann steht ein Arzt oder Ärztin immer im Hintergrund, Visite. Und Und dann gibt es eben diese edukativen Einheiten. Education ist also Schulung, sowas. Wie kann man das verstehen, was da passiert im Körper? Das ist etwas ganz Wichtiges. Das, glaube ich, klang vorhin ja schon mal an, dass wenn ich meine Beschwerden verstehe, sind sie gar nicht mehr so bedrohlich. Um diesen Bedrohungsfaktor rauszunehmen. Das ist sehr verhaltenstherapeutisch fokussiert angegangen und es geht darum, eine Stabilisierung zu erreichen, das Zutrauen zu erreichen, wieder in Bewegung zu kommen, das Zutrauen, auch wenn ich mich bücke, macht das nichts kaputt im Körper, das Erleben zu fördern, dass Bewegung Kraft und Energie bringt und nicht kostet. Ja, also das ist so diese, im Prinzip dieses Programm im Rückenzentrum.
Also wichtig auch Stichwort Selbstwirksamkeit mitmachen.
Auf jeden Fall. Selbstwirksamkeit, auf jeden Fall. Das ist ganz klar. Selbstverständnis und dann eben sowohl die Entspannungsverfahren zu lernen, als auch die Erfahrung zu machen. Ich möchte gerne im Anschluss daran mit dem und dem weitermachen. Das tut mir gut. Das kann ich mir in meinem Alltag vorstellen. Das möchte ich weitermachen. Und das wird dann auch schon so ein bisschen angeschoben.
Und dann gibt es aber vielleicht den Punkt, wo es doch nicht reicht.
Genau. Und das, finden wir immer wieder. Es gibt natürlich auch manchmal den Punkt, wo man abbrechen muss, weil man merkt, oh, jetzt ist wirklich so massiv spezifisch der Bandscheibenvorfall so dringlich im Vordergrund, jetzt geht's wirklich zur Operation. Wir haben das immer im Blick. Oder eben
man guckt, ob jemand
dann weiter
mehr psychotherapeutisch noch schaut.
Somatisch, psychotherapeutisch.
Also bei uns ist die Diagnostik ganz ähnlich. Also es gibt ja einen Stationsarzt, der aufnimmt, der sich die ganzen Befunde durchguckt. Wir untersuchen unter Umständen nochmal was, um vielleicht was anzugucken. Wir haben ja auch die Neurologie-Maus, was sehr praktisch ist, sage ich jetzt mal. Und auch eine Radiologie. Nur was eben zur Diagnostik dann auch gehört, ist wirklich nochmal die Biografie anzuschauen oder die aktuelle Situation, die soziale Situation, die Beziehungen, wie jemand im Leben steht und zu schauen, ob es da eben Faktoren gibt. Auch da muss ich sagen, es ist ja nicht unbedingt die konkrete Ursache, aber sind eben Faktoren, die das verstärken oder die dazu führen, dass der Schmerz irgendwann eine Funktion bekommen hat. Und das wäre dann die gemeinsame Aufgabe, das zu verstehen. Und das Programm, das haben wir ja auch schon öfter mal vorgestellt, das ist ja so, dass unsere Patienten, wir behandeln nicht die eine Diagnose, sondern wir behandeln den Menschen als Ganzes in seinem Sein mit den anderen und mit den Beziehungen, weil wir davon ausgehen, dass alles, was wir mit uns rumschleppen an Belastungen, dass sich die auch immer in den Beziehungen zeigt. Das heißt, die Patienten werden aufgenommen, bekommen ein spezielles Schmerzprogramm auch, wo sie Biofeedback bekommen. Das ist so eine Methode, wo ich meinen Körper besser kennenlerne. Das ist sehr gut, gerade für Patienten, die sehr im Kopf sind und irgendwie ganz doll das Gefühl haben, ich verstehe meinen Körper nicht mehr und ich muss jetzt irgendwie, und die können dann mitbekommen, wie sie ihren Blutdruck beeinflussen können und den Hautwiderstand beeinflussen können, einfach nur durch Atmung oder durch bestimmte Gedanken oder durch imaginative Techniken. Das ist so eine Rückkopplung, dann habe ich so eine Kurve zu sehen, das ist ganz toll. Dann habe ich natürlich Entspannungsverfahren und ich habe eine Gruppe, in der alles Patienten sind, die auch schmerzgeplagt sind und wo ich mich verstanden fühle und wo wir gemeinsam verschiedene Dinge auch uns edukativ auch mehr angucken. Wie entsteht Schmerz? Oder es gibt auch so ein schönes Video, wo jemand auf die Hand haut und der haut gar nicht auf die Hand, aber der
tut schon weh.
Der tut trotzdem weh. Ja. Also es gibt so einen Versuch, das kann man auf YouTube finden. Und dann gibt es aber eben das normale Programm, wo unsere Patienten Gruppentherapie, Einzeltherapie, Gesprächstherapie, Musiktherapie, Kunsttherapie, Ausdrucksverfahren bekommen, wo es wirklich darum geht, insgesamt zu gucken, was belastet mich denn eigentlich? Und dann aber auch zu erleben, das ist manchmal ganz spannend, dann sitzt man in der Gruppe, spricht über ein ganz anderes Thema und plötzlich sitzt einer so da. Und man kann dann ansprechen, was ist denn gerade passiert? Sie haben, glaube ich, gerade eine Verstärkung von ihrem Schmerz. Auch da muss man aufpassen, dass man das nicht immer so eins zu eins sucht. Mhm. Ist auch ein bisschen zu kurz gegriffen, mhm, so nach dem Motto, ah, wenn das und das ist, dann entsteht der Schmerz.
Also aber du hast gerade die Schultern so hochgezogen.
Genau.
Also für die zuhören. Die Folge hören.
Genau. Und das kann man aber dann ansprechen und dann habe ich sozusagen in dem Moment, dann kann der vielleicht sagen, ich habe mich gerade total geärgert über den anderen, was der jetzt hier gerade gesagt hat und ich kann aber gar nicht mich äußern. Also es geht oft um Gefühle, die in mir drin wüten. Manchmal eben, es muss nicht immer der Ärger sein, das ist aber sehr häufig, Grenzen setzen, dass jemand über meine Grenzen geht, ist was ganz Häufiges. Und das Problem haben alle, die kommen. Egal, ob die eine Schmerzstörung haben oder ob die eine Depression haben oder eine Angststörung. Die Probleme ähneln sich. Mhm. Nur der Ort, wo es sich zeigt als Symptom, der ist eben unterschiedlich.
Mhm. Ja, und es ist ja, also wir benennen das ja als Komorbidität.
Ja, das ist eigentlich auch erstaunlich, oder? Was für Wörter man alles erfindet.
Das ist also so Depression zum Beispiel, ja, ne? Und Schmerz. So eine sehr häufig auftretende Komorbidität ist merkwürdigerweise. So, ne?
Naja, aber es ist etwas aus dem Gleichgewicht geraten und sucht sich seinen Ausdruck dann eben im Körper. Ne?
Ja, und das Diagnoseschema hat sich auch verändert, interessanterweise. Mhm. Also früher hat man tatsächlich Depression und Schmerz extra verschlüsselt. Mhm. Und in der Zwischenzeit kann ich eine F32.1 verschlüsseln, dann habe ich noch eine extra Ziffer. Und betone damit, dass es eben eine Schmerzkomponente da drin gibt, eine somatische Komponente, sodass deutlicher wird, das finde ich eigentlich ganz schön, dass das sich in dem Diagnosesystem widerspiegelt, dass sich das verändert hat, dass deutlicher wird, dass das somatische Symptom unter Umständen eher ein depressives Symptom ist.
Und umgekehrt, das sprengt jetzt vielleicht den Rahmen, aber umgekehrt kann ich ja auch, wenn ich permanent Schmerzen habe und die Ursache nicht gefunden wird oder ich auch keine Lösung für mich oder mit anderen finde, dass es ja auch zu depressiven Verstimmungen
kann so quälend sein.
Führen kann. Ne?
Also ja. Deshalb war mir das so wichtig, am Anfang zu sagen, es gibt nicht nur Psychosomatik, sondern auch Somatopsyche. Ich finde das ein ganz schönes Beispiel. Im Qigong gibt so eine Übung, dass man sich hinstellt und dann anfängt, die Gesichtszüge zu entspannen in einer Form, dass sozusagen ein Lächeln entsteht. Mhm. Einfach nur die Muskeln. Und plötzlich fühlen sich alle ganz fröhlich und dass es schon das auch Einfluss hat auf die Psyche, also wie man sich fühlt. Ne? Also da ist so ein ganz enger Zusammenhang. Und dass das eben auch vom Körper in die Psyche reinkommen.
Ja. Wenn man wieder tanzen kann, ist toll.
Qigong ist so ein Stichwort. Yoga ist natürlich auch in aller Munde oder Pilates oder im Achtsamkeitstraining und so weiter. Wie können denn Betroffene selbst aktiv werden, die unter Schmerzen leiden, die jetzt vielleicht noch nicht so behandlungsbedürftig erscheinen oder uns mich im Alltag noch nicht so einschränken, dass ich denke, ach, ich muss hier wirklich jetzt zum Arzt, ich brauche da eine Therapie. Aber wenn man das so merkt, es ist jetzt öfter mal der Unterrücken, ach Mensch, mein Nacken heute wieder oder die Nackenschmerzen werden irgendwann zu Kopfschmerzen. Ich weiß erstmal, wo es herkommt. Ich denke das erstmal. Was kann ich denn erstmal vielleicht auch selbst tun?
Eigentlich gibt es da eine ganze Menge.
Ein Beispiel.
Also, ich finde es ganz hervorragend, was die Krankenkassen auflegen mit den Präventionskursen. Ja. Da gibt es sehr viele Kurse, die in unterschiedliche Richtungen gehen. Ob das Entspannungsverfahren sind, ob das Bewegung mit Entspannung sind, ob das Bewegungsverfahren sind. Das sind dann immer so 10-mal und das sind sicherlich keine 10-mal, die jetzt irgendwas heilen. Aber ich finde es eine sehr schöne Sache, zu schauen, was hilft mir, was, was gefällt mir, wo möchte ich dranbleiben, was möchte ich in Zukunft weitermachen. So, das ist eine ganz tolle Sache. Natürlich ist es auch schwierig, so in den Alltag in Bewegung zu kommen. Weil, oh, wenn ich jetzt schon Rückenschmerzen habe und dann soll ich mich auch noch bewegen, das ist ja echt lästig. Und wenn man dann aber einen Termin hat, einen konkreten, kann einem das helfen und eine Gruppe, kann einem das helfen, trotzdem hinzugehen, trotz aller Erschöpfung und die Erfahrung zu machen, dass man hinterher viel unerschöpfter rauskommt, dass es einem besser geht damit. Ja, also da finde ich, haben die Krankenkassen wirklich schöne Sachen aufgelegt.
Ja, das gibt ja auch viele Studios, über die man die Kurse auch dann bei der Krankenkasse abbrechen kann. Aber ich kenne das auch, ich habe am Tag viele Termine, mein Alltag ist voll und dann soll ich um 17 Uhr noch zum Pilates. Oh, noch ein Termin. Aber wenn ich dann da war, bin ich mal ganz stolz auf mich und merke, dass ich ganz leicht da rausgehe. Ja. Aber ja.
Ich glaube, da muss auch jeder für sich gucken, was für ein Typ er ist. Gell? Also eine Sache, die ich gerne noch sagen würde, ist, wenn ich so eine Angst habe, bestimmte Bewegungen zu tun, dann ist es, glaube ich, tatsächlich gar nicht so gut, sich den YouTube-Kanal zu nehmen. Da kann man ja auch hunderte von 7-Minuten-Workouts sich raussuchen, die wirklich gut sind. Also das kann wirklich total helfen, wenn aber dass mal einer hingeguckt hat und mir gesagt hat, guck mal, wenn du die Bewegung so machst, dann schädigt es eher was, als dass es hilft. Und da, du bist jetzt ganz schief oder ganz krumm oder guck mal, merkst du, dass du gar nicht gerade liegst und so, dass da jemand hin und mir die Angst nimmt, dass ich die Bewegungsabläufe irgendwie ein bisschen besser verinnerliche. Es kann ein Physiotherapeut sein, wenn ich es verschrieben bekomme. Es kann eben auch in so einem Studio sein oder so, oder so ein Präventivkurs, wo wirklich jemand da ist, der mitguckt.
Ja.
Das kann mir die Angst nehmen.
Ja, ich denke aber auch an zum Beispiel Fitnessstudios. Es gibt Fitnessstudios, die haben hervorragende Trainer dabei, die einem gute Tipps geben, die einem hilfreich zur Seite stehen und mit einem Trainingsprogramm entwickeln.
Ja. Es gibt aber auch die Leute, die zum Beispiel lieber einfach in den Wald spazieren gehen. Also deswegen, also das ist.
Ja, das muss man sehen.
Genau. Also ich glaube, es ist wichtig, dass ich was finde für mich, aber dass ich eine Regelmäßigkeit reinkriege. Und wenn ich es nicht mehr schaffe, weil ich so erschöpft bin, dann ist auch irgendwas nicht im Balance.
Das stimmt.
Und ich glaube, eine Sache, die ist auch ganz wichtig, in dem Moment, wo ich anfange, Tabletten zu nehmen, das ist so ein Warnzeichen. Wenn ich anfange, jeden Tag mir die Ibuprofen zu nehmen, dann muss ich mir echt Hilfe holen.
Ja, das ist ja im Prinzip Doping.
Genau, und es macht dann aber auch irgendwann selber Schmerzen.
Ja.
Ja. Also wir könnten ja noch ewig weiterreden. Und es ist ein hochspannendes Thema. Ich denke, wir hatten viele Aspekte, die unsere ZuhörerInnen hoffentlich mitnehmen können, viele Ansatzpunkte. Was möchten Sie gern Betroffenen mitgeben, die vielleicht schon seit längerer Zeit unter Schmerzen, / Rückenschmerzen leiden?
Ich glaube, ich würde gerne sagen, es lohnt sich, 2 Minuten am Tag zu investieren, damit anzufangen, weil es ist oft so dieses, ich muss jeden Tag eine halbe Stunde machen oder ich muss jeden Tag das. Und dann wird es immer sowas, was ich dann nicht mehr schaffe. Und
unter einer Stunde lohnt nicht, so ungefähr.
Genau. Ja. Und wenn ich mir 5 Minuten am Tag Zeit nehme, irgendwas zu tun und dann das vielleicht ausbaue mit der Zeit, da wäre schon richtig viel gewonnen.
Und dann hingucken, was tut mir gut. Und wenn es ist, eine Station eher auszusteigen bei der U-Bahn, zum Beispiel, oder einfach nochmal mit meinem Partner oder meinem Kind einmal um den Häuserblock laufen und mal riechen, wie die Luft heute riecht oder so. Das muss ja nicht viel sein, einfach sowas.
Aber wenn es gar nicht mehr geht, dann wirklich gucken, dass ich mir da Unterstützung hole, mich mit einer Freundin verabreden oder was auch immer.
Reden. Ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Karl, dass Sie heute im Studio waren. Nicht im Studium, da sind Sie nicht mehr. Lieben Dank auch an dich, Birgit, dass du wunderbarerweise wiederholt auch mit uns Podcast gemacht hast. Ich nehme für mich ganz viel mit. Also es gab viele Punkte, wo ich dachte, alles klar, okay, da muss ich nochmal ran. Und ich hoffe, dass das unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ganz genauso geht. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank. Ja,
vielen Dank auch.
Wenn du selbst von Schmerzen betroffen bist oder jemanden kennst, der oder die mit anhaltenden Rückenschmerzen kämpft, vielleicht war ja heute ein wichtiger Impuls dabei. Leite diese Folge gern weiter und falls du noch tiefer ins Thema einsteigen möchtest, empfehle ich dir auch die vorangegangenen Folgen und Gespräche, die einen intensiven Einblick in die psychosomatische Behandlung von ganz verschiedenen Schmerzsymptomen geben. Ich freue mich, wenn du unseren TWW-Podcast weiterempfiehlst oder uns auch ein Feedback dalässt. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Diagnose Kopfsache, der Gesundheitspodcast aus dem TWW, wird produziert von Bose Park Productions. Redaktion und Produktion: Miki Sitsch und Fabio Lautenschläger. Produzentinnen: Sue Holder und Chris Guse. Host und Redaktion: Claudia Noack, Unternehmenskommunikation des TWW.